Liebe Freunde, ich bin froh, dass wir hier so ein volles Haus haben. Das ist aber kein Zufall, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast aus Dresden, aus dem Buchhaus Loschwitz. Freuen Sie sich auf Susanne Dagen.
Bin ich schon dran?
Sie sind. Ja. Wir machen erstmal einen kurzen Handshake. Frau Dagen ist bekannt wie ein bunter Hund, möchte ich jetzt nicht sagen, aber sinngemäß passt es schon, wenn man im Kontrafunk rauf oder runter schaut oder in der Kulturszene, die so ein bisschen in dem, wie soll ich sagen, wirklich demokratischen Lager ist, dann hört man immer wieder den Namen Dagen. Und als ich Anne sah, dass sie mit Ihnen Kontakt aufgenommen hatte, war ich ganz erstaunt und erfreut, dass Sie bereit sind, hier zu uns in die Staatsreparatur zu kommen. Vielen, vielen Dank. Und wir haben jetzt heute ein ganz besonderes Thema, denn Frau Dagen organisiert die erste alternative Buchmesse, Sie haben sicher davon gehört, in Halle am 9. und 10. November.
Am 8.
und 9., also Samstag, Sonntag.
Genau. Aufmerksamkeitstest gerade.
Und was, wie das mit dieser Messe vonstatten geht, wie sie darauf gekommen ist und welche Widerstände es gab, darüber wird uns Frau Dagen jetzt Bericht erstatten. Wir freuen uns drauf. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Bitte schön. Sie sind ja schon mit Musik begrüßt worden und auch das ist ein Veranstaltungspunkt auf unserer Messe. Willst du noch was spielen oder? Du spielst doch mal zwischendurch was, oder? Was, damit ich mal kurz Luft holen kann, ne?
Ja, aber ich richte mich nach dir.
Ja.
Also vielleicht ganz kurz noch zur Dramaturgie. Wir haben üblicherweise ungefähr eine Stunde Vortrag und dann eine Stunde Fragerunde. Wenn Sie aber zwischendurch dann was spielen wollen, ich überlasse das Ihnen, Frau Dagen.
Ne? Ja, ein bisschen auflockern ist immer schön.
Genau,
ne?
Alles klar. Im Übrigen vielen, vielen Dank, dass Sie hier so zur Begrüßung gespielt haben.
Es geht ja um die Messe. Und
tolle Sachen. Sie werden da gleich noch was zu erzählen, wenn Sie uns noch aufspielen.
Danke. Damit ich mal kurz verschnaufen kann. Das Mikro ist schon an?
Ja
das Mikro ist schon an.
Auch wenn Sie das so nicht merken. Aber
doch, ich merke das schon. So, also auch ein schönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Susanne Dagen, ich bin Buchhändlerin, Verlegerin und auch Kommunalpolitikerin hier in dem Raum. Darf ich es ja noch mit viel mehr Stolz vermitteln. Bin seit 6 Jahren im Dresdner Stadtrat, das heißt jetzt in zweiter Legislatur, bin als Freie Wählerin eingezogen, wobei nicht Freie Wählerpartei, sondern Freier Wählerverein. Das ist so ein bisschen eine ungünstige Namensgleichheit. Wir haben auch immer mal wieder darüber nachgedacht, das vielleicht doch mal zu verändern. Es liegt auch ein bisschen daran, dass man versucht hat, mich aus der Freien Wählerpartei auszuschließen aufgrund meiner rechten Kontakte und so weiter. Sie kennen das alles und da habe ich frech zurückgeschrieben, ich bin gar nicht in eurer Partei. Da war dann erstmal Ruhe. So, und jetzt bin ich in zweiter Legislatur wieder direkt hineingewählt worden, aber leider nicht mehr mit eigener Fraktion. Freie Wähler war dann irgendwie nicht mehr so gefragt. Und dann stand natürlich die Frage, wo gehe ich hin, weil die meisten von Ihnen wissen das, wenn man als Fraktionsloser selbst in einem so einem kommunalen Parlament sitzt, dann kann man weder in einem Ausschuss sitzen, noch hat man die volle Redezeit, noch darf man Anfragen stellen. Also eigentlich kann man in seinem Direktmandat nicht wirklich agieren. Und dann habe ich überlegt, in welche Fraktion ich gehe. Sie merken Spannungsbogen jetzt, ne? In welche Fraktion ich gehe. Und ich hatte so 3 Themen, wo ich gesagt habe, da gehe ich überhaupt gar keine Kompromisse ein. Das erste Thema war das Migrationsthema. Das zweite war Corona-Politik und das dritte war Russland-Politik.
Ja.
Und was blieb dann noch übrig? Natürlich die AfD. Die AfD hat gejubelt, weil die haben schon die ganze Zeit um mich geworben. Und ich habe immer gesagt, ich nütze euch eigentlich mehr, wenn ich bei den Freien Wählern bin. Aber wie gesagt, jetzt gab es die nicht mehr als Fraktion. Und jetzt bin ich seit letztem Jahr, September fing es dann richtig an, in der AfD-Fraktion als kulturpolitische Sprecherin. Habe auch zu denen gesagt, ich möchte ausschließlich Kultur machen, davon aber bitte alles. Also sämtliche Facharbeitsgruppen, Beirat für Erinnerungskultur gibt es bei uns, Fachkommission für die Ehrengräber und so weiter und so weiter. Und ich muss sagen, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, gerade in diesen kleinen Gremien, ist eben auch die, dass man da, eben weil sie nicht zusätzlich entlohnt werden, wirklich auch mit Fraktionären aus anderen politischen Richtungen zu tun hat, denen es ausschließlich um die Sache geht. Und das ist eigentlich für mich sehr schön und auch immer noch mal so ein zusätzlicher i-Tüpfel auf diese kommunalpolitische Arbeit. So, also, ich bin wie gesagt Buchhändlerin, Verlegerin, Kommunalpolitikerin, Buchhändlerin seit mittlerweile fast 35 Jahren. Selbstständige Buchhändlerin mit eigener Buchhandlung, nämlich dem Buchhaus Loschwitz in Dresden, gemeinsam mit meinem Partner seit 1995. Sie dürfen jetzt gerne rechnen. Ich war süße 22 Jahre alt. Und das war richtig, richtig toll, weil 1995 irgendwie waren wir dann doch noch alle so ein bisschen in der Aufbruchstimmung. Im Nachhinein sage ich immer gern, hätten wir mal in den 90er Jahren ein bisschen besser aufgepasst. Gut, also mit 22, da denkt man jetzt nicht 10 Jahre im Voraus, vielleicht sogar 5 Jahre nur. Und ich habe gesagt, und mein Mann eben auch, naja, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir halt was anderes. Sie sehen, es hat funktioniert. Wir haben mittlerweile unser 30-jähriges Firmenjubiläum und da stand natürlich die Frage, was machen wir? Zu unserem 20-jährigen Firmenjubiläum, was dann eben 2015 gewesen ist, aber eben am 3. März, da war die Welt noch irgendwie in Ordnung. Das ist also nicht 10 Jahre her, sondern ungefähr 100 Jahre. Da haben wir eine richtig große Fete bei uns in der Buchhandlung gemacht. Wir haben noch ein zusätzliches Veranstaltungshaus, wo wir seit 2005 all unsere Veranstaltungen stattfinden lassen, durchaus mit der inhaltlichen Breite von Kammerkonzert, über Filmabend, Diskussionsrunde, Literatur natürlich. Und dort haben wir eine schöne Fete gemacht. 5 Jahre später, zu unserem 25-Jährigen, war es dann nicht mehr ganz so groß. Und jetzt nun der 30-Jährige. Und haben wir überlegt, was machen wir? Machen wir wieder eine Fete? Naja, das ist so eine Eintagsfliege. Ich bin eigentlich nicht so jemand, der immer nur so auf einen Punkt hin arbeitet, sondern ich hätte gerne was, was den Leuten ein bisschen länger in Erinnerung bleibt. Und so war die Idee zu einer eigenen Buchmesse geboren. Das war jetzt erstmal das Vorspiel. Also eigene Buchmesse, warum eigentlich das? Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, damit ich sie so ein bisschen durchführe über die Vorbereitung, die Überlegungen vorab. Natürlich auch das erste Treffen mit meinen Vermietern, die toi toi toi, das ist gar kein Holz, das ist von mir, toi toi toi, also natürlich wirklich ganz, ganz fest an meiner Seite stehen. Denn Sie alle wissen natürlich, wir können die besten Ideen haben, wenn wir sie aber nicht irgendwo platzieren können, wenn wir sie vor allen Dingen nicht räumlich platzieren können, wenn wir diese Dinge nicht öffentlich stattfinden lassen können, dann hat es keinen Sinn, es hat keinen Widerhall. Und es geht ja immer darum, auch bei dieser Art von Veranstaltungen, Mann für Mann und Frau für Frau zu gewinnen. So, wir haben im letzten Jahr bei Tichys Einblick, und das darf ich verraten, das wissen Sie natürlich alles schon, der bei unserer diesjährigen Büchermesse Seitenwechsel am 8. und 9. November in Halle an der Saale Medienpartner ist, neben Kontrafunk, hat ein großes Fest zu seinem 10-jährigen Jubiläum gefeiert, und zwar in nämlicher Messehalle. Und dann haben wir abends, ich habe schon ganz viel davon, danke, und dann haben wir abends schön am Lagerfeuer gesessen, wie das so ist. Und da fallen einem ja immer die besten Sachen ein. Und dann habe ich gesagt, das war letztes Jahr im Juni, das wäre doch schön, wenn wir hier an diesem Ort eine Buchmesse machen könnten. Und da haben meine damaligen Gastgeber, die sich als meine jetzigen Vermieter natürlich darstellen, haben gesagt, oh ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Da habe ich gedacht, oh, mal gucken, ob die sich morgen noch dran erinnern können. Ich habe also am nächsten Tag dann nochmal steter Tropfen höhlt den Stein. Nochmal drauf angesprochen, da waren die immer noch genauso begeistert. Und so nahm die Sache seinen Lauf. Und Gott sei Dank haben wir auch schon im November letzten Jahres angefangen, wirklich ganz konkret zu planen. Denn auch das, Gott sei Dank, weiß man nie vorher, was eine solche Idee für Arbeit macht. Viel, viel beglückende Arbeit. Aber das Glück steht absolut im Vordergrund. Weil es geht, und das hat ja Herr Wild schon so schön anmoderiert, es geht um eine neue Buchmesse, es geht um eine alternative Buchmesse, es geht um eine alternativ ergänzende Buchmesse. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat man dann, obgleich ich mittlerweile doch erfahren bin mit medialer Rezeption, hat man das nicht mehr selber in der Hand. Man postet vielleicht irgendwas und plötzlich wird daraus ein Beitrag und dieser Beitrag kam als allererstes über den Deutschlandfunk, dass Susanne Dagen nun eine rechte Buchmesse plant. Und damit war natürlich das Etikett gesetzt. Die Zuschreibung war klar. Hat mit der Büchermesse, mit der Buchmesse gar nichts zu tun, hat natürlich was mit meiner Person zu tun. Hat auch damit zu tun, dass ich seit 2015 mich, ich möchte sagen, politisiert habe. Vorher war ich Buchhändlerin, vorher war ich Verlegerin, vorher war ich Leserin. Natürlich haben wir auch schon Veranstaltungen stattfinden lassen, aber dann begann in Dresden die Zeit von Pegida. Und das habe ich mir ziemlich genau angeschaut, weil die erste Nachricht, die ich davon bekam, oder die erste Kunde, die ich davon bekam, war medial. Und zwar war da von Leuten die Rede, die Demokratiefeinde sind, die rechts sind, die natürlich fremdenfeindlich sind. Und dann habe ich gedacht, so einfach kann es eigentlich nicht sein. Und irgendwie war ich bis zum damaligen Zeitpunkt ganz fest davon überzeugt, dass wir unsere Freiheit und unsere Demokratie natürlich damit erkämpft haben, dass wir 1989 auf die Straße gegangen sind. Ja, und dass alles gut wird. So richtig gut wurde es nicht und es zeigte sich eben sinnbildlich natürlich auch in der Berichterstattung, die jenen gegenüber, die ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit, ihr Recht auf Meinungsfreiheit in Anspruch genommen haben, ihr Recht auf Redefreiheit, dass die von Anfang an diskreditiert, pathologisiert und ausgegrenzt wurden. Und da regte sich bei mir der Widerspruchsgeist, den ich schon immer in mir trug und der mir viel Ärger eingebracht hat, aber der mich immer vorangebracht hat. Und ich habe gesagt, na, so geht es ja nur nicht. Und plötzlich lautete das Etikett Pegida-nah. Nun mache ich mal einen kleinen Sprung. Pegida-nah ist mittlerweile ein Qualitätsmerkmal. Oh. Weil Pegida natürlich etwas angesprochen hat mit seinen Thesen, was schon 5 Jahre später selbst bei den großen Volksparteien in Wahlprogrammen stand und was heute natürlich unsere Realität im schönsten Deutschland aller Zeiten ist. Ich bin Pegida-nah. Das heißt, ich bin nah am Volk und ich bin nah an jenen, die ihr Gesicht zeigen, die das Maul aufmachen und die sich nicht verstecken. Und ich habe das zum damaligen Zeitpunkt für vollkommen normal erachtet. Und ich habe das auch frank und frei einem Spiegelredakteur, mit dem ich sowas wie befreundet gewesen bin, nämlich Alexander Osang, bei einem privaten Frühstück auch so gesagt. Ich sage, meine Güte, das muss doch eine Demokratie aushalten, wo ist denn das Problem? Und dann nahm die Sache ihren Lauf. Es reichen eben 10 Zeilen in einem Spiegelartikel und schon ist man persona non grata. Schon ist man als Buchhändlerin, die vormals prämiert gewesen ist, die anerkannt gewesen ist, bei der gut gekauft wurde, ist man auf einmal jemand, der eben nicht mehr anerkannt ist, bei dem nicht mehr gekauft wurde. und der überhaupt in allem erstmal weg vom Fenster sein sollte. Da haben die sich aber bei mir an die richtige Person gewendet. Weil das hat natürlich meinen Widerspruchsgeist erstmal erst recht nach vorne gebracht. Und ich habe gesagt, nee, also das ist mir jetzt zu primitiv hier. Dann backen wir eben erstmal kleinere Brötchen. Dann ist das eben so, dass die Ministerial-Ehefrau nicht mehr bei mir kauft. Auch nicht so schlimm. Da kommen vielleicht irgendwann mal andere Leute. Und genau so war es. Es kamen irgendwann mal andere Leute und ich bin ganz froh über diese Erfahrung, auch als Unternehmerin, dass es eben manchmal nicht so läuft. Und mein Mann, der aus dem Westen kam oder kommt, oder kam, geboren in Köln, aber aus einer Familie stammt, wo Mutter und Vater beide aus der DDR geflohen sind, vor Bau der Mauer, und sich in Gießen über den sächsischen Dialekt kennengelernt haben. Der hat immer groß getönt, hat immer gesagt, ach, kann alles nicht sein, und, oh, Sozialismus und Stasi und SED und so. Und dann kriegte der natürlich ein bisschen Angst. Und da habe ich immer zu ihm gesagt, weißt du, du musst keine Angst haben, solange ich an deiner Seite bin. Er hat es nicht immer gleich gut verkraftet, aber mittlerweile sind wir wirklich sprichwörtlich durch dick und dünn gegangen und auch durch die Zeiten, wo wir eben mal kleinere Brötchen backen mussten. Kinder haben wir auch, zwei Töchter, die natürlich das hautnah miterlebt haben und die aber dadurch wunderbar gestärkt und wunderbar geerdet sind. Beide in Ausbildung, beide in Partnerschaft, beides alles vollkommen normal und beide ihren Eltern sehr zugewandt. Und das macht mich wirklich, wirklich sehr, sehr froh, weil ich glaube, das Allerwichtigste ist, und das werden Sie mir wahrscheinlich auch bestätigen, gerade auch im Hinblick auf die schlimme Zeit von Corona, das ist das Allerwichtigste, dass die Familie zusammenhält. Das nur als kurzer Exkurs. Jetzt kommen wir mal wieder zur Büchermesse zurück. Warum eigentlich Büchermesse? Warum nicht Buchmesse? Ich bin, wie gesagt, schon viele, viele Jahrzehnte Buchhändlerin und habe natürlich auch viele, viele Jahrzehnte die Buchmessen in Frankfurt und in Leipzig besucht. Habe also als Besucherin und gleichzeitig auch als Ausstellerin in den letzten Jahren den Niedergang und die geistige Ödnis miterleben dürfen. Und ich weiß, wovon ich spreche, wenn es vor allen Dingen darum geht, dass ich die Buchmessen in den 90er Jahren noch erlebt habe. Da wurde geraucht, da wurden die Köpfe zusammengesteckt, da saßen die Verleger natürlich im Messehaus am Markt in Leipzig, nicht in diesem großen Glaspalast, sondern es war wirklich einfach eine richtig tolle Atmosphäre. Und Messe ist ja nicht nur Präsentation, Messe ist auch Bewegung. Ja, Messe ist auch Zusammenkommen und miteinander reden und gerne auch miteinander streiten. Aber in dieser Glasmessehalle ist eben vieles davon verloren gegangen. Wir hatten dann plötzlich die großen Stände von den großen Verlagen. Die kleinen Verlage waren irgendwie immer weiter zurückgedrängt worden. Das Veranstaltungsprogramm war nicht mehr direkt auf der Messe, sondern irgendwie verstreut in der Leipziger Innenstadt und es zerbröselte sich alles so komisch. Und in den letzten Jahren, und ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch ins Ausstellerverzeichnis hineinzuschauen, war es eben auch wirklich so, dass wir immer weniger Verlage auf den Buchmessen hatten und dafür immer mehr Institutionen, Parteistiftungen, NGOs und so weiter und so weiter. Und im letzten Jahr war ich noch auf der Buchmesse als Ausstellerin, eine der letzten aus dem konservativen Bereich. Und da hatten sie mir dann schräg rüber natürlich erfreulicherweise Korrektiv hingestellt. Wir waren also in Sichtweite. Also diese Buchmessen haben sich sehr, sehr negativ entwickelt, aber sie stehen natürlich, und wir wissen das, die Kulturpolitik ist der verlängerte Arm der Regierungspolitik, sie stehen natürlich auch sinnbildlich für den Niedergang in unserer derzeitigen Kulturpolitik, die in allererster Linie geprägt ist von Förderung liebsamer Texte, von Preisverleihungen an Verlage und Buchhandlungen, die sich damit bewusst oder unbewusst natürlich für eine ganz, ganz kurze Leine, also eigentlich für eine Abhängigkeit vom Preisgeber entscheiden. Ich darf das sagen, weil ich habe 2015, es ist wirklich eine Zäsur für mich in vielerlei Hinsicht, 2015, als nämlich der Deutsche Buchhandlungspreis das erste Mal verliehen wurde, sofort die Kategorie Silber gewonnen. Und ich muss sagen, das war damals ein Preis wirklich für die Qualität unseres Tuns. Die vielen Veranstaltungen, natürlich auch das Sortiment, was wir, ich sag's mal, in einer kleinen Buchhandlung von 55 Quadratmeter in einer 2B-Lage in Loschwitz vorhalten. Ich sage das deshalb, weil damit kann man das auch ein bisschen in die Relation setzen, was hier eigentlich für ein Bohai gemacht wird und was hier eigentlich für ein Dämon aufgebaut wird, wenn es um mich geht, also um mich, ja, 1,58 groß und, naja, mit einer 55 Quadratmeter Buchhandlung. Und das soll nun diejenige sein, die die ganze Kulturpolitik hier ins Wanken bringt. Also, wie gesagt, ich eigne mich nicht wirklich für diese Art von Zuschreibung. Aber egal, man hat sich an mir abgearbeitet und man wird es weiter tun. Aber wie gesagt, ich stemme mich dem entsprechend entgegen. Also 2015, 2016 haben wir den Deutschen Buchhandlungspreis noch bekommen. Ab da habe ich dann wirklich abgelehnt, mich für diesen zu bewerben und habe auch dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels geschrieben, der nämlich diesen Preis vergibt. Ich möchte auch nicht mehr angeschrieben werden. Ich möchte in diesem Staat zu dieser Zeit keinen Preis haben. Weil es ist eben kein Preis für unser Tun, sondern es ist ein Preis für das Nichtstun oder für das Mittun. Ich war am letzten Wochenende in München und habe dort die wirklich berühmte Buchhandlung Lehmkuhl besucht. Und es ist niederschmetternd, was aus diesen wirklich repräsentativ im Sinne das geistige Leben, und ich sage jetzt mal ein Wort, was ich wirklich ernst meine, die geistige Vielfalt präsentierenden Buchhandlung abbildet. Es ist niederschmetternd. Es ist niederschmetternd. Und ich weiß auch nicht, ob man damit wirklich so viel Kundschaft generieren kann. Ich habe vor 2 Tagen eine wirklich bestürzende Zahl, aber für mich dann doch wiederum nicht ganz so erstaunliche Zahl gehört vom Statistischen Bundesamt, wo es nämlich hieß, dass 24%, dass es 24% weniger Buchhandlungen gibt als noch vor 5 Jahren. 24% ist ganz schön viel. Und das hat natürlich Gründe. Das Statistische Bundesamt gibt auch ein paar Gründe an. Also, Grund ist natürlich Energiekosten, Personalkosten und Grund ist natürlich auch die Abwanderung der Käufer. Das ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Ich glaube, dass die Kunden durchaus abwandern, aber warum wandern sie denn ab? Warum haben sie denn keine Lust mehr in Buchhandlung zu gehen? Weil sie keine Lust haben, belehrt zu werden. Sie haben auch keine Lust, mit einer hochgezogenen Augenbraue betrachtet zu werden, wenn sie ein Buch vom Antaios Verlag haben möchten. Sie möchten einfach nicht zensiert werden. Und leider neigt meine Branche, die Buchhandels- und Verlagsbranche, massiv dazu. Ich sprach vorhin von der Kulturpolitik als dem verlängerten Arm, neigen also massiv dazu, solchen Habitus zu übernehmen, beziehungsweise als willige Instrumente und als ausführende Organe zu agieren. Auch das gehört zur Wahrheit des Buchhandlungssterbens dazu. Wenn nun aber die Buchhandlungen so Stück für Stück zumachen, gibt es ja immer noch die Verlage. Ich glaube, es wird sich eben nicht alles ins Internet verschieben, sondern die Zeit zeigt uns auch, und das zeigt mir auch diese Institution hier, dass man natürlich die öffentlichen Räume sucht, dass man natürlich die Verbündeten sucht und dass man natürlich den Menschen im analogen Miteinander sucht. Man sucht also die Orte, wo man zusammenkommen kann. Und das stützt natürlich auch meine These, dass ich sage, jede Bewegung birgt auch immer eine Gegenbewegung in sich. Und die Gegenbewegung wird sein, da bin ich mir ganz sicher, dass eine Buchmesse, so wie wir sie veranstalten, auch irgendwann interessant sein wird für größere Verlage, für Verlage des Hauptstroms, weil sie natürlich Käufer brauchen. Und auf Buchmessen hat man ein interessiertes Publikum. Man findet genau dort den Leser. Das ist zielorientiert. Und ich glaube, dass eine solche Messe auch aus diesen wirtschaftlichen Belangen heraus eine Zukunft haben wird. Warum also nun eine neue Buchmesse? Ich habe es erklärt, die geistige Ödnis, der Linksdrall, die Zensur und diese vielen Institutionen, NGOs und Parteistiftungen auf einer Buchmesse, das alles möchte ich nicht haben. Ich möchte im besten Falle wieder eine Buchmesse etablieren, wie sie mal war. Und auch das liegt ja dem Konservativen inne, dass er hin und wieder auch in seinen einsamen Stunden davon spricht, ach, wie schön es doch mal war. Und deswegen lassen Sie uns gemeinsam auf das zurückbesinnen, was eine solche Buchmesse mal ausgemacht hat. Eben Begegnung, eben Bücher, eben Autoren, eben Veranstaltungen und im besten Falle am Abend noch eine schöne Buchmesseparty. All das bieten wir Ihnen an mit den angesprochenen Medienpartnern Kontrafunk und Tichys Einblick. Ich habe davon gesprochen, dass ich selber Verlegerin bin. Auch das ist etwas, was sehr folgerichtig sich entwickelt hat. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich wirklich erfreut zur Kenntnis nehme, dass mitnichten der Fall ist, dass ich irgendwie mal so einen Flitz gehabt habe oder irgendwie mal so eine Idee und jetzt mache ich das, sondern es hat sich alles folgerichtig entwickelt. Folgerichtig hat sich auch entwickelt, dass meine Kritik an den Buchmessen, an den bestehenden Buchmessen, sich irgendwann in die Idee einer eigenen Buchmesse münden wird. Sie erinnern sich vielleicht an das Jahr 2017, Frankfurter Buchmesse. Das war das erste Jahr, wo ich mal keine Lust hatte hinzugehen. Es stand mir 2017 schon bis Oberkante Unterlippe und ich bin mit meinem Mann in Urlaub gefahren und ich habe gesagt, eigentlich müsste ich jetzt auf der Buchmesse sein, aber ich habe überhaupt gar keine Lust. Mich wollte auch niemand mehr sehen, also es war die vorangegangenen Jahre eigentlich immer so, ich hatte einen Termin nach dem anderen, ich habe die ganzen Veranstaltungen auf der Buchmesse in Frankfurt und in Leipzig organisiert, aber seit 2015, 2016 ab besagten Artikel im Spiegel, auf denen dann noch viele andere folgten, wo man mich als Feind ausgemacht hat, wollte mich also auch niemand mehr sehen und ich hatte auch keine Lust, da über diese Frankfurter Buchmesse zu streifen. Und wir sind weggefahren und ich hörte nur aus der Ferne von diesen Übergriffen, von diesen Vorkommnissen auf der Buchmesse 2017 und das hat mich so empört, dass ich mit den betroffenen Verlegern telefoniert habe. Das war Frank Böckelmann vom Tumult. Das war Götz Kubitschek von Antarios und es war natürlich auch die Junge Freiheit, die dort Zerstörung erlebt haben, Störung von Veranstaltungen und das alles mit Ansage. Mit Ansage, weil mein damaliger Berufsverband, ich bin dann ausgetreten aus dem Börsenverein des Buchhandels daraufhin, mein damaliger Berufsverband als Veranstalter der Frankfurter Buchmesse im Vorfeld der Messe einen Rundbrief rumschickte mit dem Titel vom Umgang mit rechten Verlagen. Und da standen diese Verlage, Tumult, Junge Freiheit, Antaios, Karolinger war noch mit dabei, Manuskriptum, mit Name und Anschrift, also mit Standnummer, und man forderte die Besucher zur aktiven Auseinandersetzung auf. Nun kann man ja davon ausgehen, dass diejenigen, die dem Börsenverein des deutschen Buchhandels vorstehen, dass die der deutschen Sprache mächtig sind. Das ist ja so eine Sache mit der deutschen Sprache. Ja, jetzt mal davon abgesehen, dass wir irgendwelche Fantasiezeichen mit Sternchen und mit Rauten und diese ganzen Geschichten Binnenmajuskel haben, geht es doch auch um die Umdeutung von bestimmten Begriffen. Das hat nicht erst vorgestern angefangen, das hat schon viel früher angefangen. Sebastian Kleinschmidt zum Beispiel schreibt in seinem Buch mit dem Titel Lob der Autorität davon, dass es ab 1968 nicht nur einen Marsch durch die Institution gegeben hat, sondern vor allem einen Marsch durch die Definition. Die Umdeutung von Begriffen, links, rechts, umstritten, Querdenker, kennen wir alles. Und wenn ein Börsenverein des deutschen Buchhandels zur aktiven Auseinandersetzung aufruft, dann heißt das nicht, wir wollen jetzt mal miteinander reden. Dann heißt das Zerstörung. Nichts anderes. Und in dem Moment ist mir glasklar geworden, dass wir in einen Staat hineinrutschen, der massive totalitäre Züge an sich hat. Und dass es dem politischen Gegner immer, und zwar ausnahmslos, darum geht, zu zerstören. Existenziell zu zerstören und jemanden in seinem Lebensumfeld so zu diskreditieren, dass er mental, moralisch und auch existenziell am Boden liegt. Darum geht es. Da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Ich habe es selber erlebt, 2021 gab es einen Anschlag auf unser Haus, in dem wir wohnen und wo auch unsere Buchhandlung drin ist. Man hat gewartet, bis unsere Tochter, die alleine war, das Licht ausgemacht hat und dann ging es los. Es geht um zur Zerstörung. Man darf da keine Angst haben. Man darf auch keine Schwäche zeigen. Das gelingt nicht immer gleich. Aber wenn man öffentlich lebt, so wie ich es tue, dann muss man die Arschbacken zusammenkneifen. 2017. Ich war so empört über diesen Börsenverein des deutschen Buchhandels. Ich war so empört über diejenigen, die Verlage einladen, die Verlage platzieren, die sich diese Platzierung zum Beispiel gegenüber der Amadeo-Antonio-Stiftung, gegenüber der Anne-Frank-Stiftung auch noch bezahlen lassen, die sich nicht zu blöd sind mit selbstgebastelten Plakaten gegen Rassismus, für Vielfalt, für Toleranz, vor diesen markierten Verlagen hin und her zu spazieren und sich dann wundern und Krokodilstränen vergießen und sagen, das wollten wir aber jetzt gar nicht. Wir waren auf dem Rückweg von unserer Urlaubsreise, wir fahren vornehmlich nach Osteuropa und wir waren zwischen Bratislava und Prag. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich muss jetzt was tun, ich platze gleich. Dann habe ich einen Text geschrieben und ich sage, mein Gott, wie benenne ich denn den jetzt hier, Aufruf oder so? Sagt mein Mann, Carter. Da habe ich gesagt, meinst du Carter? Meinst du so wie Carter 77? Zwischen Bratislava und Prag. Da habe ich gesagt, das hauen die uns um die Ohren. Das ist doch egal. Auch das war natürlich mit Ansage. Frau Dagen, überhöht sich, setzt sich gleich mit der Charta 77. Da habe ich gesagt, wenn ich die Charta 77 gemeint hätte, hätte ich das Charta 77 genannt. Und Charta ist ja nun ein Begriff, den haben sie überall, es heißt nichts anderes als Appell, als Aufruf. Irgend so ein Journalunke vom Tagesspiegel sprach dann davon, dass das nur, merken Sie sich's, sprach dann davon oder schrieb davon, naja, also die Frau Dagen mit ihrer Charta, sag ich selber, Charta 2017, das wird wohl nur eine Fußnote in der Geschichte bleiben. So eine Art Vogelschiss. Es ist eine Fußnote geblieben, aber es war der Anfang. Warum ich das erzähle und was ich vorhin ja auch angedeutet habe, eins folgt aufs andere. Folgerichtig. Man bewegt sich Schritt für Schritt voran. So muss es sein. Man darf zurückschauen, aber laufen tun wir vorwärts. Und es ist sehr schön, dass der eine oder andere Journalunke das jetzt mittlerweile auch in Verbindung setzt. Dass er sagt, ja stimmt, da war doch was. Da war doch so eine Fußnote. Charta 2017, wegen der Vorkommnisse auf der Frankfurter Buchmesse. Da spricht die Dagen von einer Gesinnungsdiktatur, die da aufdreut. Da spricht sie von einem Meinungskorridor. Da haben die sich totgelacht damals. Da haben die gesagt, ja, der hat eine totale Macke. Kann doch jeder seine Meinung sagen. Man muss nur mit den Konsequenzen rechnen. Aber es waren trotzdem noch andere Zeiten. Es waren andere Zeiten. 2017 kam der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zu mir nach Loschwitz gefahren. Natürlich, weil ich es abgelehnt habe, nach Frankfurt zu fahren, weil der wollte ja was von mir. Und wir haben ein Gespräch geführt, was er leider nicht öffentlich führen wollte. Ich habe gesagt, informelle Gespräche sind am Ende nicht mehr wahr. Aber wir haben 2 Stunden miteinander gesprochen. Er hat mir in allem Recht gegeben. Und hinterher kam er raus und sagte zu meinem Mann, uff, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Und das ist der Habitus. Sie ziehen eben keine Konsequenzen, sie lernen auch nichts daraus. Sie sagen, oh, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Dennoch ist daraufhin was organisiert worden in der Leipziger Buchmesse oder auf der Leipziger Buchmesse 2018, saß ich gemeinsam mit eben jenem Buchhändler, dem Chef von der Lehmkuhl-Buchhandlung in München, zusammen auf dem Podium. Und wir haben über das Thema Meinungsfreiheit gesprochen. Das wäre heute nicht mehr möglich. Und das ist ganz interessant zu sehen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass sich das alles anfühlt wie 100 Jahre. Dass diese wenigen Jahre ausgereicht haben, um eine solche Dynamik klar zu machen. In der Veränderung, in der Abwärtsspirale, in der Verengung des Meinungskorridors und durchaus hinblicklich einer auftreuenden Gesinnungsdiktatur. Eins folgt aufs andere. Und wir hatten seit 2002 neben unserer Arbeit als Buchhändler auch noch einen kleinen Verlag gegründet. Das hat sich so ergeben. 2002, Sie wissen das vielleicht, gab es dieses große Jahrhunderthochwasser. 11 Jahre später gab es ein zweites Jahrhunderthochwasser. Aber 2002 war schon besonders, weil 2002 gab es noch kein Facebook. Es war irgendwie alles noch ein bisschen analoger. Es war nicht so schnell in der Kommunikation. Und es war eine tolle Zeit. Und ich denke oft daran, weil die Frage immer wieder steht, wie kommen wir eigentlich wieder zusammen? Und ich glaube, nur durch solche existenziellen, solidarisierenden Erfahrungen, gemeinsamen Erfahrungen. Das Hochwasser war so eins. Auch das zweite Hochwasser war noch so eins. Und seitdem war erstmal nichts mit Solidarität. Da war es dann plötzlich so, obwohl wir als diejenigen, die als erstes Haus bei uns am unteren Dorfplatz kein Wasser im Haus hatten, ein bisschen im Keller, gut, aber eben nicht in der Buchhandlung und vor allen Dingen nicht in den Wohnräumen, natürlich alle aufgenommen haben, die ein bisschen weiter unten gen Elbe gelebt haben. Das haben wir 2002 so gemacht, das haben wir 2013 so gemacht. Und als dann ab 2015 die Nachbarn immer so an meinem Laden vorbeischlichen, habe ich mir gedacht, nee, ich lasse euch jetzt hier nicht aus dem Klauen. Dann habe ich mir mal einen rangerufen und habe gesagt, sag mal, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Kannst du dich nicht erinnern, was wir für eine wichtige Zeit miteinander durchgemacht haben? Und da reichen dir 2 Sätze, 5 Sätze in so einem scheiß Spiegelartikel. und du läufst dir gesenkten Hauptes an meinem Laden vorbei und willst mich noch nicht mal mehr grüßen. Dann ging's. Einigermaßen. Bis er dann anfing, die ABC-Tische für die Migranten aufzubauen und naja, anderes Thema. 2002 haben wir also unser erstes Buch herausgegeben, nannte sich Die Elbe bei Dresden, Flusslandschaften. Weil natürlich eine solche Naturgewalt, eine solche Erfahrung mit Naturgewalt nochmal etwas ganz anderes, also in mir zumindest, ausgelöst hat. Und es hat natürlich auch, so schlimm wie es war, meine eigene Umgebung mich nochmal anders anschauen lassen. Es ist schon auch was Tolles, wenn das Wasser so bis zum obersten Stockwerk geht. Und man fährt mit so einem Boot raus. 10 Jahre später, kurzer Seitenstrang, kommt ein Fernsehteam zu mir vom ZDF. Irgendwas war. Und da sagt der Kameramann zu mir, Sie kenne ich. Und ich gesagt, ja, vielleicht. Sagt er, Sie kenne ich. Sie haben damals, als wir mit Ihrem Boot zum Hochwasser auf die Elbe rausfahren wollen, Geld eingesammelt dafür. Und ich musste damals das Doppelte bezahlen. Ich sage, aha, da waren Sie also der Kameramann fürs Schweizer Fernsehen. Ja, sagt er ganz genau. Ich sage, es war aber für eine gute Sache. Man darf sich nämlich auch vorstellen, dass diese schönen Bilder, die natürlich eine schreckliche Grundierung haben, so ein Hochwasser, natürlich ganz, ganz viele Fernsehteams nach sich gezogen hat und ganz viele Gaffer. Ja. Wir hatten dann so ein Band vor unserer Buchhandlung, weil die guckten immer so rein. Ne? Wir hatten zwar keinen Strom und so, aber sie guckten immer rein, ob da drin irgendwie doch schon Wasser ist. Und all diese Kamerateams, die habe ich dann abkassiert, habe denen mein Boot zur Verfügung gestellt und als einer sagte, wir kommen vom Schweizer Fernsehen, habe ich gesagt, sie zahlen das Doppelte. Und das Geld haben wir dann gesammelt für ein kleines Kneipchen, was da unten an der Elbe natürlich komplett abgesoffen war. Also diese schönen Bilder haben wir in diesem Band versammelt und zwar von einem Fotografen, berühmter Fotograf, Dresdner Fotograf, Franz Sadnicek, der als Fahrradfahrer natürlich nochmal ganz andere Blicke auf diese Flusslandschaften hatte. Das war also nicht nur ein Hochwasserband, sondern es war einfach ja, ein Liebesbeweis an unseren Fluss, der eben manchmal auch über seine Ufer tritt. Das war das erste Buch und dann haben wir ein eigenes Lyrikstipendium gehabt, wo also Lyriker bei uns 3 Monate gewohnt haben, in einer extra kleinen Künstlerwohnung, dort Zeit zum Leben und zum Schreiben hatten. Und aus dieser Zeit ist dann immer ein kleiner Band entstanden und auch diese Lyrikreihe haben wir mit Hilfe eines Sponsors, der dann aber leider ab 2017 auch nicht mehr spenden wollte, herausgegeben. 2019 habe ich gedacht, also wenn das hier so weitergeht, dann gibt es ganz viele Autoren, die in ihren angestammten Verlagen nicht mehr veröffentlichen können. Dann habe ich mir gedacht, dann könnte man eigentlich mit diesen Autoren über die kurze Zeit hinweg, lange wird das ja nicht dauern können, irgendwann muss die Bombe ja mal platzen, kann man doch eine eigene kleine Reihe machen. Und diese Reihe habe ich Exil genannt. Großer Aufschrei. Meine Güte. Erst macht sie die Charta, dann macht sie eine Reihe Exil. Eine Anmaßung. Und vor allem auch eine Gleichsetzung, eine Relativierung mit denen, die ins Exil gehen mussten während der Zeit des Vogelschiss. Eieieiei. Aber damit war natürlich unsere Reihe in aller Munde. Exil. Und 2020, kurz vor Corona, kurz vor dem ersten Lockdown, erschien also die erste Staffel. Das mit den Staffeln habe ich mir abgeguckt von meinem Freund Götz Kubitschek. Der hat gesagt, mach mal immer 3 Bücher auf einmal, dann packst du die in ein Paket, Sonderpreis, weil eins läuft immer nicht so gut, aber das läuft dann mit. Habe ich mir also abgeguckt, mache ich bis zum heutigen Tag. Mittlerweile sind wir bei der 9. Staffel. Und in der 1. Staffel habe ich Autoren wie Uwe Tellkamp, Monika Maron und Jörg Bernig gewinnen können, diese Reihe zu eröffnen. Das war natürlich eine Fanfare in dem grauen Licht der deutschsprachigen Verlage. Und Monika Maron hat daraufhin ihren eigenen Verlag, nämlich den S. Fischer Verlag, verloren. Schuld daran war eine 1,58 Meter große Buchhändlerin mit einer 55 Quadratmeter Buchhandlung in einer 2B-Lage. So war die Geschichte. Aber als Leser liest man Geschichten anders und Geschichten, die so aufgehen, die stimmen meistens nicht. Und das Schöne ist gewesen, dass Monika Maron, die damals kurz vor ihrem 80. Geburtstag stand, da wirklich ganz, ganz fest zu mir gehalten hat. Eben nicht zurückgerudert, nicht gesagt, ach, ich wusste gar nicht, wer die Susanne Dagen ist und dass die so eine Rechte ist und dass die den und den kennt und das, was die überhaupt alles macht. Nee, die hat gesagt, die Susanne Dagen, die ist schon immer meine Freundin. Und die ist ein bisschen oppositionell. Und der Fischer Verlag, den habe ich ja gefragt, ob die mir zu meinem 80. Geburtstag einen schönen Essayband schenken, nachdem ich nun seit 1987 schon in deren Programmportfolio bin und denen auch ordentlich Umsatz eingebracht habe. Und da haben die nö gesagt und da habe ich die Texte, weil mich meine Freundin Susi gefragt hat, dann habe ich einfach die der gegeben. Sind ja meine Texte. Oh, und da gab es eine Geschäftsführerin damals, Sif Bublitz. Die hat sich da sehr hervorgetan und hat es wirklich geschafft, Monika Maron, wie gesagt, knapp 80-jährige Autorin, aus ihrem Stammverlag, den sie schon zu Zeiten, zu DDR-Zeiten hatte, da ist nämlich Flugasche, als sie noch in der DDR gelebt hat, Flugasche als allererstes erschienen. Und sie hat gesagt, dieser Verlag war mein Exil. Die haben die einfach vor die Tür gesetzt. Und wir haben in dem Zeit wirklich täglich telefoniert und ich habe gesagt, Monika, ich denke, das ist alles richtig, was wir hier tun. Und das denke ich oft in meinem Leben und ich sage, wenn man es ernst meint und wenn man redlich agiert und ohne doppelten Boden und ohne Hinterlist und Argwohn, dann hat man die Ritter und Engel an seiner Seite. Das ist meine Erfahrung. Und so war es dann auch. Bei Monika Maron haben die Verlage Schlange gestanden. Und sie hat sich einen Verlag rausgesucht, Hoffmann und Campe, der ihr ein sehr, sehr großzügiges Angebot gemacht hat, der zudem noch alle Rechte aus dem S. Fischer Verlag abgekauft hat, der ihr eine Werkausgabe zum 80. Geburtstag geschenkt hat und wo jetzt bis zum heutigen Zeitpunkt alle ihre Bücher erscheinen. Und was noch viel schöner ist, Sif Bublitz, die Geschäftsführerin vom S. Fischer Verlag, wurde nach einem halben Jahr aus dem Fischer Verlag rausgeschmissen. Das war ein Jubeltag. Die Wahrheit siegt. Weil man natürlich bei S. Fischer, was die Holzbrink-Gruppe ist, ist ja alles nicht mehr unternehmergeführt, ist ja alles zentralisiert, ist ja alles real existierender Sozialismus. Man hat gemerkt, oh, die hat uns mit dieser Geschichte eine richtig schlechte Presse gebracht. Das war schön. Unser Verlag ist seitdem gewachsen. Ich habe in den ersten Jahren 2 dieser Staffeln herausgegeben, also 6 Exilbände. Ich habe hier einen Verlagsprospekt. Wird immer länger und immer bunter. Sehen Sie mal, ich habe alle Farben des Regenbogens. Und hier sind noch andere Bücher. Also wir haben diese Exilreihe mittlerweile auf 9 mal 3, 27 Bände angewachsen. Die nächste Staffel erscheint am 5. November mit Büchern von Arthur Abramowitsch, von Ulrich Fröschle und von Michael Beleides. Und irgendwann habe ich mir auch ausgedacht, dass ich solche Sonderbände, die ein bisschen großformatiger sind, der sollte unbedingt in Elfenbeinfarben sein. Und ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Diese Sonderbände erlauben es mir natürlich, auf aktuelle Dinge aufzusatteln. Oder wenn Autoren sagen, ich habe eine ganz tolle Idee und ich sage, naja, Exilband, kommt das wieder im Oktober. Ich schaffe einfach nicht mehr 2 Staffeln im Jahr. Eine reicht mir, eine richtig und dann noch ein paar Hardcover und dann noch ein paar, und dann noch ein paar Sonderbände. Und so kam Cora Stephan auf mich zu. Cora Stephan hat bei mir schon einen anderen Band veröffentlicht, im Drüben fischen. Nicht im Trüben, sondern im Drüben. Geh doch rüber. Im Drüben fischen. Und hat da ihre Texte veröffentlicht, die sie damals Anfang der 90er, als sie nämlich von Trüben kam und nach Schwerin ging und damals für eine Abgeordnete gearbeitet hat, die sie damals geschrieben hat und veröffentlicht hat, vornehmlich in diesem Kursbuch. Vielleicht kennt das jemand von Ihnen.
Ja, ja.
Ganz hellsichtige, kluge Texte, wo sie als Wessi, als Westlerin sehr, sehr viel schon erkannt hat, was hier im Osten langfristig schiefgelaufen ist. Und besagte Cora Stephan, die kennen Sie auch natürlich von Tichy, von Kontrafunk, also, und natürlich auch von ihren Büchern, von ihrer Trilogie zu dieser Frauenfigur Margot, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich möchte eigentlich jetzt auch mal wieder ein Exilband. Ich sage, du hast doch schon einen. Ach, ich möchte aber noch mal einen. Naja, gut, habe ich gesagt, hast du denn eine gute Idee, weil alles mache ich nicht. Ja, sagt sie, ich würde gerne mal ein Band machen. Sie ist promovierte Historikerin, hat im Übrigen promoviert über die Geschichte der Sozialdemokratie, kann man machen, und hat ein paar Autoren zusammengesucht zum Thema deutsche Legenden. Also, moderne Wandersagen, moderne Wahrheiten, die nichts anderes sind als Lügen.
Soziale Wahrheit, auch so ein anderes Wort auch.
Ja, deutsche Legenden, Untertitel, wer schreibt unsere Geschichte? Und da hat sie Autoren versammelt, die ich natürlich sehr gerne auch in meinem Verlagsprogramm habe. Zum einen Klonowski, gut, da kommt jetzt auch ein Band bei mir, nochmal mit den Davila-Aphorismen. Peter Brenner, den kennen Sie vielleicht vornehmlich von Kontrafunk, Literaturwissenschaftler, mit dem habe ich mich manchmal ganz schön gestritten in der Sonntagsrunde vom Kontrafunk. Manchmal kann ich das nicht aushalten. Wenn diese alten westdeutschen Professoren, die auf einmal so mutig geworden sind, einen solchen Unsinn von sich geben, also kann ich nicht an mich halten. Es tut mir immer ein bisschen leid, hinterher schreibe ich immer Burkhard Müller-Ulrich an und sage, du, es tut mir leid, sagt er, war doch super. Volker Seitz, der lange Entwicklungshilfe gemacht hat, auch dazu natürlich ein Thema, auch ein Mythos, Entwicklungshilfe in der Bundesrepublik Deutschland und vor allen Dingen jetzt noch. Ich kann dazu nur sagen, Dresden hat eine Städtepartnerschaft mit Brazzaville im Kongo. Wir hatten jetzt mal den Bürgermeister vom Kongo zu Gast. Hier darf ich es ja sagen, so ein kleiner Negersmann, so ein kleiner Dicker. Ich sage das Wort so gerne, egal. Och, und er hat getönt und was er alles macht und so weiter und was er vor allen Dingen für die vielen kommunalen Geldern macht, die er da immer von uns bekommt.
Sich in einen tollen Palast gebaut.
Ein Monat später war er im Gefängnis wegen Korruption. So, also Cora Stephan hat hier, wie gesagt, zum Thema, Matthias Brotkorb hat über sein Lieblingsthema Kolonialisierung, Kolonialsystem gesprochen, inwieweit das Thema, geben wir jetzt Nigeria die Benin-Plastiken zurück und was machen die damit eigentlich und was gehört denen das eigentlich? Also all diese Dinge sind hier versammelt. Und diese Reihe, das möchte ich nur sagen, ist natürlich eine Reihe, die sich mit zeitpolitischer Essayistik beschäftigt. Ich habe gerade gesehen, Sigmar Faust steht dort auch, war ja hier auch schon zu Gast, hat bei uns auch schon veröffentlicht. Also eine Reihe, die mir viel, viel Freude macht und die geliebt und gehasst wird. Aber so ist es eben. Ja? Der eine mag sie und der andere hasst sie heiß und innig. Unsere Büchermesse wird, das sage ich schon mal, ein großer Erfolg. Und zwar wird die schon deswegen ein großer Erfolg, weil im Vorfeld so viel schon darüber gestritten wird. Und nicht nur das. Es wird im Vorfeld, und zwar seit besagten Artikel oder Beitrag im Deutschlandfunk, wo es eben schon als rechte Buchmesse tituliert wurde, es wird natürlich auch mächtig, kräftig dagegen gearbeitet. Das ist natürlich die breite Mitte der Zivilgesellschaft. Die kennen wir. Das sind die ganzen Abhängigen aus irgendwelchen Vereinen, aus irgendwelchen Institutionen. Also alle Leute, die letzten Endes nicht nur von Staatsknete und nicht nur von Steuergeld, sondern von unserem Geld leben. Und irgendwann habe ich das im Kulturausschuss auch mal gesagt, als es nämlich wieder um eine Projektförderung oder institutionelle Förderung gehen sollte. Ich sage, wenn ihr hier immer davon sprecht, dass wir die freie Szene alimentieren müssen, wenn wir also die freie Szene bezahlen müssen, dann stellt sich mir die Frage, inwieweit sie noch frei ist. Und ich darf die Frage stellen, weil hier am Tisch sitzt eine Vertreterin der freien Szene. Und das bin ich. Und das nervt die natürlich ungeheuerlich. Und das ist für mich ein Antrieb, weiter im Stadtrat zu sein. Es gibt also schon jetzt eine Gegenbewegung. Man hat ganz, ganz stark angefangen. Eine Kollegin, augenscheinlich sitzt das so ein bisschen im Buchhändler drin, dass er sich so ein bisschen aufbürstelt. Gibt eine junge Kollegin in Halle an der Saale mit dem bezeichnenden Namen Donner. Und Frau Donner hat eine Gegenbewegung ins Leben gerufen, hat sich darüber auch interviewen lassen von Mitteldeutscher Rundfunk über Mitteldeutsche Zeitung. Sogar die FAZ hat darüber geschrieben, die Welt hat darüber geschrieben und sie hat sich gespreizt. Und sie hat gesagt, ja, wir müssen etwas tun gegen diese rechte Büchermesse. Das ist ein großer Imageverlust für unsere Stadt, weil wir sind bunt, wir sind vielfältig, wir sind demokratisch. Und deswegen heißt diese Gegenbewegung und dieses Gegenfestival Wir. Einfach Wir. Also ihr nicht, ich auch nicht. Wir. Ein ganz starkes Wir. So, das war der erste Aufschlag. Jetzt ging es natürlich ein bisschen darum, das Programm auch zu füllen. Da machen ganz viele Webdesigner, bildende Künstler von der Burg Giebichenstein, auch die Rektorin der Burg Giebichenstein, hat schon gesagt, wir müssen unbedingt ein ganz starkes Zeichen setzen gegen diese undemokratische Messe. Die machen da alle mit, also haben die eine tolle Website. Eine richtig tolle Website, sowas habe ich nicht. Da bewegen sich so ständig Bilder und ganz toll. Damit kriegst du aber ein Programm nicht voll, weil sie hatte getönt, sie hat gesagt, wir beginnen im September. Und unser Festival, plötzlich war von gegen gar keine Rede mehr, es ließ sich nämlich nicht so gut verkaufen, unser Festival geht 2 Monate und der Höhepunkt ist am 9. November, wenn nämlich die Frau Dagen ihre Büchermesse am Tag der Reichskristallnacht stattfinden lässt.
Haben Sie wirklich Reichskristallnacht gesagt?
Ja.
Heißt doch politisch korrekt Reichsburg-Hohnacht.
Ja, sie hat von der Reichskristallnacht gesprochen. Die Journalunken schreiben jetzt immer von der Reichsburg-Hohnacht. Die wissen, was sich gehört. So war also die nächste Fragestellung von Seiten der Journalunken. Wiederholung ist ein Mittel der Festigung, ne? Sie wissen das, Journalunken. Aha, haben Sie jetzt ganz bewusst den 9. November als Zeitpunkt für Ihre rechte Büchermesse genutzt? Und dann sage ich immer, wissen Sie, es gibt einen schönen Begriff dafür, der nennt sich Fokussierungsillusion. Natürlich muss ich mich bei dem Termin nach meinem Vermieter richten. Und mein Vermieter hat wenn ich mir im November 2024 mal so überlegt habe, ich mache im nächsten Jahr mal eine Messe, natürlich einen vollen Kalender. Und wenn ich sage, ich möchte diese Messe im Herbst stattfinden lassen, und zwar nach der Frankfurter Buchmesse, die immer Mitte Oktober stattfindet, und natürlich vorm ersten Advent, vorm Volkstrauertag, vorm Toten Sonntag, dann bleibt irgendwann nur noch ein Wochenende. Und das war nun der 8. und 9. November. Und im Übrigen, wenn Sie so auf den 9. November applizieren, der nun wirklich ein deutscher Schicksalstag ist, in vielerlei Hinsicht, dann ist für meine Generation der 9. November ein Freudentag. Weil dann nämlich die Mauer gefallen ist. Und so wird dieses Veranstaltungsprogramm zumindest auf der großen Bühne am 9. November natürlich thematisch dem Mauerfall gewidmet sein. Veranstaltungen finden auf dieser Büchermesse viele, viele, viele statt, weil ich habe eben nicht nur 45 bis 50 Aussteller, sondern erfreulicherweise werden es täglich mehr. Und jetzt sind wir bei, ich glaube, knapp 70. Und ich habe allen angeboten, dass sie natürlich eine Veranstaltung machen können. Weil es geht noch nicht nur darum, in so einem kleinen Kasten zu sitzen, von 4 Quadratmeter, 6 Quadratmeter, 12 bis 30, sondern es geht natürlich auch darum, seine Autoren zu präsentieren, zu zeigen und sich selbst auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das nehmen die alle sehr, sehr gerne in Anspruch, sodass ich nicht nur die große Bühne mitten in der Messehalle habe, sondern noch 4 weitere Veranstaltungsräume. Das habe ich mir alles schön ausgedacht. Das habe ich jetzt auch alles schön zusammengestellt. Habe mir auch ein paar Puffer eingebaut, weil ganz klar ist, Redaktionsschluss war am 15. September, interessiert niemanden. Frau Dagen, kann ich vielleicht noch einen Slot bekommen? Ja. Also ab 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Können Sie den ganzen Tag entweder in Raum 1, 2, 3, 4 oder eben vor der Bühne Platz nehmen. Und meine Vermieter, die ja nun wirklich seit 30 Jahren Messe machen, Feuerwehrmesse, Hochzeitsmesse, Hausmesse, Karrierestart, für die ist das eine neue Erfahrung, weil ich gesagt habe, Buchmessebesucher bleiben den ganzen Tag. Gehen die dann immer nach Hause zwischendurch? Ich sage, nee. Ihr könnt davon ausgehen, die kaufen eine Dauerkarte für Samstag und Sonntag, gehen früh um 10 rein und verlassen abends 18 Uhr. Da musst du die rausschieben, das Gelände. Und da gehen sie dann zu Tisch. Genau. Und das Schöne ist, ich habe heute mit meinem lieben Freund Uwe Tellkamp noch mal telefoniert. Und er hat mir auch was ganz Rührendes gesagt. Also wie er manchmal so ist. Er ist ja so impulsiv und das ist ja das Schöne. Er ist eben ein richtiger Künstler mit dieser Sensibilität und es geht alles ungefiltert rein und es geht ungefiltert raus. Ach, sagt er, Susi, ich finde das so toll, dass du das machst und ich bin so stolz, dass ich dabei sein darf. Und da habe ich gedacht, das ist schön. Das ist schön. Also von der heißesten Ware der Gegenwartsliteratur so gelobt zu werden. Und nun hoffe ich, dass das alle anderen außer mir auch so sehen. Sie sehen mich in großer Freude, in großer Zuversicht, in großer Euphorie, trotz der vielen Arbeit und trotz der vielen Dinge, die es natürlich außerdem noch zu organisieren gibt. Weil ein solches Gegenfestival natürlich auch dazu da ist, einen Gegenprotest zu generieren. Und das ist im schönsten Deutschland, in dem wir jemals gelebt haben, natürlich das Thema Antifa. Und das Thema muss man nicht so hoch anhängen, aber man muss es auch nicht vergessen wollen. Es gehört eben mittlerweile dazu. Und da gehört ein Sicherheitskonzept dazu. Und da gehört dazu, nicht nur die Aussteller zu schützen, sondern auch die Besucher natürlich. Gleichermaßen muss man darüber nachdenken, dass man es dann doch wiederum so vornehm gestaltet, dass der Besucher nicht irgendwie Angst kriegt. Soll er ja auch nicht. Er soll ja nicht wegbleiben, weil er sagt, ach nee, um Gottes Willen, da wäre ich verdroschen oder sonst irgendwas. Ja? Also das ist eine Gratwanderung, die auch für mich neu ist. Aber mittlerweile denke ich ja nun schon ans nächste Jahr und ans übernächste Jahr. Und da hat man das dann eben alles schon mal durchdacht. Und irgendwann ist immer das erste Mal. Und damit möchte ich schließen. Dann bin ich auch ziemlich genau bei der Stunde geblieben. Und ich freue mich, wenn Sie alle kommen und wenn Sie alle noch jemanden mitbringen. Und natürlich bin ich jetzt gespannt auf die Fragen, die noch offen sind, was ich nicht hoffe.
Sollen wir die Musikeinlage
ziehen? Ja, sehr gut.
Eine kurze Unterbrechung. Ja. Wollen Sie kurz was zu sich sagen?
Ganz kurz. Also wir haben uns, im Prinzip war meine Frau der Urheber, die hat den Kontrapunkt von deiner Idee mit der Messe gehört. Und deswegen dachte ich, ich hatte gerade in Breital, da ist Weinfest, da hatte ich ein bisschen Musik gemacht und da sage ich, Susanne, ich komme mal bei dir vorbei, setze mich mal einen halben Tag vor den Laden und mache ein bisschen Musik. Weil ich bin auch Autor, habe ein Buch geschrieben über eine Reise von Berlin nach Palermo und wieder zurück. 98 Tage, 11.634 Kilometer und ein Klatscher hier.
Na, einer muss und, ja anfangen, ne?
Und wir müssen noch sagen, mit was für einem Fahrzeug?
Mit einer 11 PS Ape, das ist eine Vespa mit ein bisschen Blech drumherum. Hab da drin auch gewohnt, Klappe auf, Bett rausgeklappt, Zelt drüber und hab da wirklich die 98 Tage recht komfortabel gewohnt. Man braucht gar nicht so viel, das war meine besondere Lehre. Und vor allen Dingen, ich hatte keine Kreditkarte dabei, nur alles von eingespielter Musik. Und das war eigentlich so das Besondere an der Reise. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben und inzwischen weiß ich, dass es ein gutes Buch ist. Ja, weil die Reflexion, ich habe das im Eigenverlag gemacht, ich habe ja keine Ahnung davon, mit den großen Verlagen, die reagieren ja gar nicht, wenn man die anschreibt. Ja, also habe ich dann irgendwann gesagt, okay, eine Druckerei finde ich, in Frankfurt habe ich die gefunden. Und eine Freundin hat die Bilder, die Handyfotos, ist aufgearbeitet, die ist Fotografin. Und deswegen ist es auch ein Bildband. Und ja, das ist eigentlich so meine Idee, mit der ich, seit ich im Jahr 2020 Rentner geworden bin, jetzt durch die Gegend tingle und sage, eigentlich ist das eine schöne Art, sein Leben zu gestalten. Den Fernseher hatte ich vorher schon rausgeschmissen. Also, was macht man da? Zum Arzt gehe ich auch nicht, also habe ich wirklich Zeit.